NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Katja Weise. Wohin treibt unsere Gesellschaft? Diese Frage beschäftigt viele. Die Herausforderungen sind groß. Die Zukunft scheint düster. Helfen könnte bei der Krisenbewältigung die Religion. Denn Demokratie braucht Religion, sagt zumindest der Soziologe Hartmut Rosa. Aber ist das wirklich so? Die Zahlen scheinen ihm nicht unbedingt recht zu geben. Waren 1990 noch rund 58 Millionen Deutsche, katholisch oder evangelisch, sind inzwischen nur noch 40 Millionen Mitglied in einer der beiden großen Kirchen. Tendenz weiter fallend. Die Gründe sind vielfältig. Nicht wenige sehen schon einen Epochenwechsel historischen Ausmaßes. Hartmut Rosa hat in den vergangenen Jahren mit seinen Analysen der beschleunigten Gesellschaft, seiner Resonanztheorie für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Er lehrt an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, ist Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Und mit ihm will ich heute über die Rolle der Religion sprechen. Hallo Herr Rosa, ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Sie sind Soziologe, Sozialphilosoph, nicht Theologe. Wie kommt es, dass Sie das Thema Religion so umtreibt?
Der Ausgangspunkt auch dieses kleinen Buches, das ich dazu geschrieben habe, war tatsächlich, dass mich eigentlich Vertreterinnen der Kirche, der Bischof von Würzburg ganz konkret, gefragt haben, ob ich als Soziologe nicht auch Ideen dazu hätte, ob vielleicht Religion nicht einfach nur ein Problem für Gesellschaft oder für Demokratie ist, was in vielen Soziologien so dargestellt wird, sondern auch ein Potenzial haben könnte, von dem gesellschaftliches Leben, Politik und Demokratie zehren könnten. Und das schien mir unbedingt eines Gedanken würdig, zumal ich auch in dem Resonanzbuch schon darüber geschrieben hatte, dass Religion für viele Menschen sowas wie eine vertikale Resonanzachse darstellt, also ein Bereich, eine Dimension, über das sie sich mit dem Ganzen des Lebens, mit dem Kosmos verbunden fühlen. Und deshalb fand ich das durchaus reizvoll.
Ist das nicht möglicherweise auch schon ein Kern des Problems, dass die Kirche auf die Soziologie zukommt und keine eigene Idee mehr entwickelt?
Das könnte man als eine Art von Krisendiagnose selbst verstehen. Das ist schon so. Viele Vertreter und Vertreterinnen der Kirchen, das war auch genau die Wahrnehmung, die mich dann zu dem Schreiben und Nachdenken motiviert hat, dass die selber das Gefühl haben, eigentlich will uns keiner mehr hören. Es ist, wie Sie gesagt haben, eigentlich laufen beiden Kirchen die Mitglieder davon und zum Teil sehen wir das auch bei anderen Religionsgemeinschaften, sodass die das Vertrauen in sich selbst und in ihr eigenes Angebot verloren hatten. Und deshalb fand ich es umso reizvoller, mal darüber nachzudenken. Zumal man sagen könnte, dem Maße, in dem beide Kirchen an Mitglieder verlieren, ist auch die Demokratie in die Krise geraten, sodass erstmal aus soziologisch neutraler Beobachtung ein Zusammenhang vielleicht schon bestehen könnte.
Wo haben Sie denn dann genau angesetzt mit Ihren Überlegungen?
Eigentlich habe ich mit der Krisendiagnose angesetzt und eigentlich würde ich sagen mit einer doppelten Krisendiagnose, also zu sagen, dass in unseren westlich etablierten Demokratien ein Problem Einzug gehalten hat, ist, glaube ich, ganz leicht zu diagnostizieren. Das muss ich jetzt gar nicht alles aufzählen, also mit, was weiß ich, Trump in den USA, Brexit in England, Meloni in Italien, Macron in Frankreich, AfD und jetzt auch BSW in Deutschland. Das scheinen irgendwie Herausforderungen, massive Herausforderungen für die Demokratie darzustellen und nicht nur Herausforderungen, sondern auch Anzeigen, dass da was nicht stimmt. Und genau das Gleiche kann man eigentlich über die Kirchen sagen. Ja, denen laufen die Menschen weg und selbst die, die kommen, haben oft das Gefühl, eigentlich geht es mich nichts mehr an, das sagt mir einfach nichts mehr. Also habe ich gesucht danach, ob es da möglicherweise einen Zusammenhang gibt und bin dann natürlich resonanztheoretisch daran gegangen und bin dann aber auch über die Krisendiagnose der Gesellschaft, die ich ohnehin im Beschleunigungsbuch auch entwickelt hatte, dazu gekommen, dass wir es eigentlich mit einer Krise der Anrufbarkeit zu tun haben, dass menschliches Leben gelingt und eben auch Politik gelingt, wenn Menschen bereit sind und in einer Haltung sind, in der sie eigentlich einen Anruf von außen, einen möglichen Anruf von außen gegenüber offen eingestellt sind. Also die These lautet, wir haben es mit einer Krise der Anrufbarkeit zu tun und mein Nachdenken hat mich dann dazu verleitet zu sagen, Religion hat möglicherweise Ressourcen, nämlich Praktiken, Räume, Zeiten, die eine solche Haltung möglich machen.
Warum sind wir nicht mehr anrufbar, wie Sie sagen? Das ist ja eigentlich ein Begriff, zumindest aus meiner Wahrnehmung, auch eher aus dem religiösen Kontext heraus.
Ja, aber eben nicht notwendig aus dem religiösen Kontext. Ich glaube, wir alle machen diese Erfahrung, dass die intensivsten Momente des Daseins oder unseres Lebensvollzugs die sind, wo uns plötzlich etwas da draußen zutiefst ergreift oder bewegt oder erschüttert. Wenn Menschen sich verlieben zum Beispiel, hat man natürlich eine starke Erfahrung dieser Art. Also man geht irgendwie durch die Straße, hat nichts im Sinn und plötzlich begegnet man jemandem, der einem ins Mark erschüttert, so sagen wir ja auch oft. Aber das müssen eben nicht unbedingt Menschen sein. Das kann eine Musik sein, das kann ein Gedanke sein, den man wahrnimmt. Es kann eine Landschaft sein, durch die man geht. Alle diese Fälle setzen eine gewisse Offenheit voraus. Ich nenne das auch Berührbarkeit, dass ich davon etwas berührt werde. Und es bleibt ja nicht bei dieser Berührung bestehen. Intensive Erfahrungen, ich würde eigentlich sagen Lebendigkeit, spüren wir immer da, wo das, was uns da anruft oder begegnet, verändert, lebendig macht, weil wir dem auch entgegengehen. Und da würde ich sagen, das ist nicht einfach ein religiöser Gedanke, das ist eine lebenspraktische Erfahrung. Und die Gesellschaft ist durchzogen von der gegenteiligen Erfahrung, die wir Entfremdung nennen in der Soziologie und die aber in der Depression eine Radikalerscheinung hat, wo uns nichts mehr in dieser Form anzurufen und zu berühren vermag. Und deshalb, glaube ich, wir haben es mit einer Krise der Anrufbarkeit zu tun, die nicht einfach eine Glaubenskrise ist.
Müsstet an der Stelle aber, bevor wir jetzt gleich zur Rolle der Kirche nochmal konkret kommen, auch die Politik als Akteur aufs Feld treten?
Ich glaube, die Politik sozusagen tritt als Akteur ohnehin aufs Feld. Und da haben wir eben diese, das, was ich Krise der Anrufbarkeit nenne, direkt auch vor Augen. Also, dass viele Menschen mit demokratischen Verhältnissen unzufrieden sind und dann eben rechtspopulistischen Figuren auf den Leim gehen, könnte man sagen, oder denen folgen, ist eine Folge davon, dass sie das Gefühl haben, die Politik meint mich nicht mehr, die adressiert mich nicht, die sieht mich gar nicht. Ja, ich komme in dem politischen Vollzug, obwohl Demokratie mir ja verspricht, dass ich unmittelbar partizipiere, dass ich eine Stimme habe, kann ich diese Stimme nicht wahrnehmen im politischen Vollzug. Ich habe das Gefühl, die in Berlin oder in Brüssel sind endlos weit weg. Sie sehen mich nicht und ich erreiche sie auch nicht. Deshalb glaube ich, wir haben es da mit einer Entfremdungserfahrung zu tun. Politik ist nicht erreichbar. Und das führt dann eigentlich zu einer Haltung, in der ich den anderen gegenüber, zum Beispiel den Menschen, die zu uns migrieren, oder eben dem politisch Andersdenkenden auch in einem Modus begegne, der sagt, ich will dich gar nicht hören, ich möchte dich abschieben oder wenn auf der Linken dann zum Beispiel Nazis rausgerufen wird, dann bedeutet das irgendwie, die anderen, die da auf der anderen Seite wahrgenommen werden, die sollen still sein, die sollen eingesperrt werden oder abgeschoben werden, auf jeden Fall verschwinden. Und da würde ich sagen, da liegt eben auch eine Krise der Anrufbarkeit vor, weil ich glaube, Demokratie funktioniert nur, demokratisches Leben und Zusammenleben, wenn die Bürger und Bürgerinnen sich als solche begegnen, die sich etwas zu sagen haben. Nur dass wir uns in diesem Prozess eigentlich des Hörens und Antworten in ein gemeinsames hin zu transformieren vermögen. Das ist ein republikanisches Grundverständnis von Demokratie und das setzt eben Anrufbarkeit voraus.
Nun ist aber die Kirche, insbesondere auch die katholische, da hat es ja nun viele Skandale, Probleme auch gegeben in letzter Zeit, nicht unbedingt positiv belegt oder eine Gesprächspartnerin für Menschen.
Das ist absolut richtig. Deshalb spreche ich auch von einer Janusköpfigkeit von Religion. Ich habe tatsächlich gerade das Buch jetzt auch auf Englisch rausgebracht. Das ist inzwischen in allen möglichen Sprachen übersetzt worden und habe das dort nochmal deutlich ergänzt, weil ich dachte ursprünglich, dass die Negativseiten von Religion deutlich genug sind durch die ganzen Missbrauchsskandale, aber auch durch das, was man aus der Geschichte weiß, dass Religion natürlich durchaus nicht immer in diesem Modus der Anrufbarkeit oder was ich eben Resonanzmodus nenne, funktioniert. Aber es ist schon wichtig, das nochmal sich deutlich zu machen. Religion kann das genaue Gegenteil dieses Vollzugsmodus sein, indem sie nämlich den Wahrheitsanspruch einfach verkündet und durchsetzen will. Also in dem Moment, wo Religion so auftritt, dass sie sagt, Gott sagt, wir wissen, was Gott sagt, weil es in der Bibel steht oder weil der Pfarrer oder die Pfarrerin das sowieso wissen und deshalb musst du als Mensch dieses oder jenes tun, da ist das Gegenteil von Anrufbarkeit, da ist eigentlich systematische Schließung zu beobachten und wenn die dann auch noch mit einer Autorität versehen wird, dass eben die, die da sprechen, mit einer höheren Legitimation glauben auftreten zu können, dann ist Religion sozusagen das Gegenteil von dem, worum es mir geht. Dann ist sie nicht Demokratieermöglicher, sondern Demokratieschließer oder sogar Verhinderer. Aber Religion lebt auch, und ich glaube tatsächlich alle großen Weltreligionen, nicht nur die christlichen, von dieser eigentlich Notwendigkeit, sich zu öffnen und zu hören. Das ist eine Welthaltung, ja, sich zu öffnen für ein anderes, das ich eben nicht völlig verstehe, ja, das ich nicht sehen kann und schon gar nicht beherrschen kann. Dafür offen zu sein, also sich anrufen zu lassen und auch übrigens sich verwandeln zu lassen durch ein anderes. Das ist etwas, was nicht nur ein theologischer Gedanke ist, sondern eben zum Beispiel in religiösen Räumen oder Praktiken auch direkt eingeübt wird. Ich denke da an so etwas wie das Gebet zum Beispiel, was ja eine Haltung ist, eine sehr interessante Haltung eigentlich, weil ich als Soziologe fasziniert war von der Praxis des Betens. Ich habe mich da nämlich gefragt, ist ein Betender eigentlich nach innen oder nach außen gerichtet? Und die für mich wirklich wichtige Erkenntnis war, dass es eigentlich in beide Richtungen zugleich geht. Es ist der Versuch, eine Verbindung, sowas wie eine feine Vibration zwischen dem Innersten und einem umgreifenden Äußeren darzustellen, bei dem ich nicht einfach aktiv Kontrolle suche oder Beherrschung, sondern ich bin eigentlich gleichermaßen aktiv wie passiv. Ich bin ganz lauschend, aber auch ganz konzentriert sozusagen. Deshalb glaube ich, das war der Punkt, warum ich dann am Ende geschrieben habe, Demokratie braucht vielleicht sogar Religion, weil sie diese Haltung der Anrufbarkeit, einem anderen ganz zugewandt sein, in der Bereitschaft, sich berühren zu lassen, aber nicht einfach passiv hinzunehmen, was die anderen tun, sondern dann in der Lage zu sein, zu antworten und sich dadurch in ein gemeinsames hin zu verwandeln.
NDR Kultur, Sie hören das Gespräch mit dem Soziologen Hartmut Rosa. Ich verstehe aber jetzt schon, dass es tatsächlich auch einfach Räume braucht, Versammlungsräume, oder?
Auf jeden Fall. Also grundsätzlich glaube ich in der Resonanztheorie sozusagen, Resonanz stellt sich nicht einfach so ein, jedenfalls häufig nicht, sondern man kann Bedingungen schaffen, unter denen sie wahrscheinlicher werden oder unwahrscheinlicher werden. Und zu diesen Bedingungen gehören also auch leibliche Voraussetzungen, vermutlich psychische Dispositionen. Also wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass berührt werden, verletzt werden heißt, wenn ich traumatische Erfahrungen gemacht habe oder traumatisiert bin, dann will ich nicht mehr berührt werden. Dann schließe ich mich schon im Vorfeld ab, damit mir das ja nicht passiert. Und es bedarf eben auch sozialer Räume, Sie haben Versammlung gesagt, wo diese Haltung, ich möchte den anderen mal hören, also wo ein hörendes Herz sozusagen erzeugt oder wenigstens möglich wird. Und dazu gehören auch architektonische Momente. Wir wissen, dass unterschiedliche Räume ganz unterschiedliche Wirkungen auf Menschen haben. Wir stehen auch physisch anders in der Kirche oder am Ozean zum Beispiel, als im Supermarkt oder im Bahnhof oder im Büro. Das kann jeder und jede an sich selber sehen. Die Art des In-Beziehung-Tretens zur Welt ändert sich mit dem sozialen Kontext, mit dem physischen Raum, mit der psychischen Disposition. Und sozial ist eben ganz wichtig, dass da, wo ich Angst habe oder wo ich in Konkurrenz zu anderen stehe, ich gerade nicht in diesen Modus gehe, dass ich mich berühren und verwandeln lassen will. Und übrigens, zeitliche Bedingungen spielen da auch eine große Rolle. Also wenn wir die Räume oder die Voraussetzungen ansprechen, so bin ich ja ganz ursprünglich auf meine Resonanztheorie gekommen, dass nämlich der Beschleunigungsdruck mir eigentlich, ich würde sagen, das hörende Herz verschließt. Ja. Und das kennt, glaube ich, auch jede und jeder von sich, wenn wir durch die Straßen hetzen, weil wir eigentlich immer schon zu spät dran sind, ja, weil der Zug gleich fährt oder das Flugzeug geht oder weil ich eben noch so viele Dinge erledigen muss, bevor es Weihnachten wird oder so, dann bin ich dispositional, so nennen wir das von unserer Haltung, von der inneren Haltung her, nicht bereit, mir anzuhören, was da auf mich einströmt oder überhaupt offen zu sein für etwas, was mich vielleicht rufen könnte. Deshalb gibt es vielfältige Voraussetzungen und eben architektonisch-räumliche ist eine dieser Voraussetzungen dafür, dass wir anrufbar werden.
Sie kommen aus dem Schwarzwald, dorthin ziehen Sie sich auch regelmäßig zurück und haben in Grafenhausen, das ist der Ort, in dem Sie zu Hause sind, für das Schwarzwaldhaus nicht nur einen Raum konzipiert, in dem es um Zeit geht, wovon Sie, wie Sie ja gerade sagten, ursprünglich ausgegangen sind vom Thema Beschleunigung, sondern es gibt da auch einen Resonanzraum. Was führen Sie da vor? Also wie zeigen Sie da, wie Resonanz möglicherweise praktisch funktionieren kann?
Ich habe da lange drüber nachgedacht, ob man das überhaupt versuchen sollte, weil schließlich habe ich ja immer die These vertreten, dass Resonanz unverfügbar ist. Wir können sie eben nicht herstellen, ja auch nicht im Schwarzwaldhaus der Sinne. Aber dann haben wir gemeinsam mit der Gemeinde auch, und es gibt da einen sehr guten Holzbildhauer, mit dem ich auch gut befreundet bin, der Simon Stiegler, der hat das versucht künstlerisch umzusetzen und Matthias Wild ist Museumspädagoge und da haben wir uns gemeinsam überlegt, wie können wir sozusagen zwar vielleicht nicht die Erfahrung selbst herbeiführen, aber den Leuten deutlich machen, was es heißt, in Resonanz zu treten und wo sie das vielleicht machen oder wo sie das nicht machen. Also wir haben beispielsweise gibt es da etwas, was mich immer noch fasziniert, so ein Streifenspiegel. Da können sich zwei Leute gegeneinander, also die sitzen sich gegenüber und man sieht dabei das eigene Gesicht streifenweise und das andere Gesicht auf der anderen Seite. Und da stellt man ganz komische Effekte her. Nämlich man sieht einerseits was Fremdes und das mit Eigenem durchsetzt ist und man sieht das eigene, was mit Fremdem durchsetzt ist. Und diese Irritation bringt einem in gewisser Weise in eine Art von Schwingung mit anderen Möglichkeiten von sich selbst. Und so kann man Art von Resonanzerfahrung machen, weil Resonanz ist immer eine Differenzerfahrung. Ja, ich trete mit etwas in einen Kontakt, in einen Austausch, eine Berührung, dass ich nicht selber bin, das mich aber irgendwie anzusprechen scheint. Und so haben wir allerhand Dinge gemacht. Wir haben dann auch zum Beispiel so Tafeln, wo man deutlich machen kann, was sind eigentlich die Momente, zum Beispiel die Ereignisse, in denen ich in so eine Resonanzbeziehung zur Welt trete. Also Resonanz heißt, etwas berührt mich, ich öffne mich, ich bin aber auch in der Lage, etwas damit zu machen, dem entgegenzugehen und dabei Lebendigkeit und vielleicht so einen Moment von Verwandlung zu erfahren. Also der Resonanzraum im Schwarzwaldhaus der Seele in Grafenhausen, der führt einem nicht dazu, dass man unmittelbar Resonanzerfahrungen macht oder Entfremdungserfahrungen, aber er bringt einem dazu, nachzuvollziehen und darüber nachzudenken, was sind eigentlich die Räume, die Zeiten, die Tätigkeiten, in denen ich eher in Resonanz mit der Welt trete und was sind Räume, Tätigkeiten und Zeiten, in denen ich im Entfremdungs- oder Aggressionsmodus leben muss.
Also Kirchen sind ja auf jeden Fall Räume, in denen das möglich ist, relativ egal, ob man nun gläubig ist oder nicht, einfach weil es ein ganz besonderer Raum ist. Es kann aber ja im Prinzip auch eine Auseinandersetzung mit Kunst sein, oder? Die genau dieses sich zur Welt verhalten, der Anrufbarkeit, der Anhörung herstellt, oder?
Ja, das würde ich unbedingt sagen. Das ist mir auch ganz wichtig. Also ich glaube, die Grundfrage ist, kann man mit Martin Buber, da ist man jetzt doch wieder im Bereich der Religionsphilosophie, man kann sagen, die Grundfrage für uns, für alle Menschen ist die Frage, was am Grund unserer Existenz liegt. Wie ist unsere Grundbeziehung zum Leben oder zur Welt oder zum Kosmos als Ganzes oder zur Natur? Und ich glaube, dass wir Menschen da eine Art von Resonanzsinn vielleicht brauchen. Das heißt, dass wir Räume oder Kontexte brauchen, in denen wir die Erfahrung machen, die Welt steht uns nicht einfach schweigend und feindlich gegenüber, so dass es einfach nur ein Kampf ist um Fressen und gefressen werden, sondern da gibt es auch eine entgegenkommende Realität. Und Religionen, glaube ich, sind da ganz stark, weil sie genau dieses Angebot machen. Da ist einer, der hat dich bei deinem Namen gerufen. Aber Religion ist nicht die einzige Möglichkeit. Und gerade in der säkularen Gesellschaft haben Menschen andere vertikale Resonanzachsen. Und Kunst ist eine ganz zentrale und heute vielleicht sogar wichtigere. Menschen machen in Konzerten, das kann bei Mozart, das kann bei Wagner, das kann aber auch in einem Heavy-Metal-Konzert oder in der Hip-Hop-Veranstaltung sein oder auf dem Rave. Da fühlen sie sich existenziell berührt, eingebettet, verbunden mit einem entgegenkommenden Urgrund der Existenz. Geht auch in Museen, deshalb gehen Menschen ins Museum, weil auch in bildender Kunst, weil es da Bilder gibt, die sie ins Mark erschüttern oder auch in der Literatur. Und über die Kunst hinaus sind es auch Naturerfahrungen. Ja, wenn Menschen am Ozean stehen zum Beispiel und die Wellen rollen heran, auch da merkt man, wie man körperlich völlig anders in Welt eingebettet ist. Also Sie haben recht, Anrufbarkeit kann auch auf andere Weise hergestellt werden.
Aber reicht es denn, jetzt nochmal ein bisschen plakativ oder überspitzt gefragt, wenn ich als Einzelne anrufbar bin und das auf welchem Wege auch immer für mich gefunden habe, das aber nicht unbedingt in einer Gemeinschaft, fördert das dann nicht weiter auch doch durchaus die gewisse Vereinzelung, unter der wir ja schon oder die wir ja schon sehr deutlich konstatieren?
Doch, das ist so und deshalb, das ist mir ganz wichtig, also gut, dass Sie den Punkt noch ansprechen, weil ich bin Soziologe sozusagen, nicht Psychologe und es ist mir ganz wichtig, nicht nur darauf hinzuweisen, das ist ein Kernmoment von, die Resonanzidee ist nicht individualistisch und vereinzelt, das ist eigentlich im Kern eine zutiefst politische Idee. Warum? Deshalb, weil Resonanz nicht ein Zustand des Subjektes ist, das ist nicht ein Gefühl, sondern es ist eine Beziehungsform und eine Beziehungsform hängt nie vom einzelnen Subjekt alleine ab. Ja, es ist nicht etwas, was ich tue, es ist eher etwas, was mir wieder fährt, was mir begegnet. Aber dass es mir begegnen kann, hängt von den Kontexten ab. Wir haben gerade von den Räumen gesprochen und eben nicht nur von den physischen Räumen, sondern auch von den Zeiträumen zum Beispiel, von den Sozialräumen. Resonanzfähigkeit setzt voraus, dass ich bereit bin, dass es mir möglich ist, mich auch verwundbar zu machen. Ich trete, wenn ich in Resonanz zu treten, bedeutet eigentlich verletzlich zu werden oder sich verwundbar zu machen, weil ich von etwas berührt werde, das ich nicht kontrollieren kann. Und dass Menschen so miteinander umgehen können, dass sie sich so begegnen können, hängt von den institutionellen Kontexten ab. Und meine ganze moderne Diagnose zielt darauf ab zu sagen, und da liegt das Problem, die institutionellen, auch die politischen Kontexte derzeit und vor allen Dingen der Steigerungszwang, dass wir in einer kapitalistischen modernen Gesellschaft gezwungen sind, ununterbrochen zu beschleunigen, zu wachsen, Innovationen hervorzubringen, das führt dazu, dass wir in einem Aggressionsverhältnis zur Welt leben und dieses Aggressionsverhältnis zur Welt macht eine resonante Lebensweise unmöglich, dem Einzelnen und der Gemeinschaft. Wertegemeinschaft. Und deshalb hoffe ich, aus diesem Resonanzkonzept den politischen Impetus zu gewinnen, andere Bildungsinstitutionen, andere Pflege-, also Care-Institutionen, andere medizinische Verhältnisse und andere politische Verhältnisse zu gewinnen.
Um jetzt nochmal auf die Kirchen zurückzukommen, was für eine Bewegung erwarten Sie denn von dort oder was für eine Ausrichtung oder was muss da wirklich passieren, dass möglicherweise das befördert wird, was Sie sich wünschen?
Also das ist eine große Frage, die seit ich mich in diesem Feld ein bisschen umgetan habe, so mir dauernd gestellt wird. Also was können wir als Kirchen tun, um Menschen Resonanzerfahrung zu ermöglichen? Und eigentlich sage ich auf diese Frage, dass es die falsche Frage ist, weil man nicht anderen Menschen Resonanzerfahrungen vermitteln kann. Ich glaube, wenn für die Leute, die dorthin gehen, für die, die dort aktiv sind, in welcher Rolle auch immer, wenn für die zum Beispiel Gottesdienste zu einer Resonanzerfahrung werden, zu einer Möglichkeit, auf resonante Weise mit der Welt in Beziehung zu treten, dann strahlt es direkt aus auf andere Menschen und kann ihnen diese Erfahrung auch vermitteln, kann auch der Gesellschaft insgesamt spiegeln. Leute, es gibt eine Form der Welterfahrung, der Existenzerfahrung, des Seins, die sich unterscheidet vom Aggressionsmodus der modernen Gesellschaft und Möglichkeiten für eine andere Begegnung auch politischer Art bietet. Also ich glaube, das sozusagen das Vorbild des selber Lebens scheint mir da ganz wichtig zu sein. Und nochmal, wenn ich Religion sage, meine ich durchaus nicht nur Kirchen, weil genau das Gleiche gilt auch für Moscheen oder für Synagogen und auch für buddhistische und hinduistische Praktiken. Im Hinduismus Omkara sozusagen als Idee steht, am Anfang ist die Silbe Om, ist das, glaube ich, das ist ein ähnlicher Gedanke wie in Johannes. Am Anfang war der Ruf, dass wir sozusagen Welt erfahren als angerufen sein, eigentlich als Hauch. Das ist, glaube ich, eine religiöse Idee, die alle Religionen miteinander verbindet und die uns erahnen lassen können. Ich meine, auf verschiedenen Ebenen Resonantes in der Welt sein erspüren lässt. Wie man das so genau macht, ich glaube, es gibt da kein Rezept. Da kommt das Unverfügbarkeit uns in die Quere. Also ich glaube, der beste Rat, den ich da geben kann an Menschen, die kirchlich aktiv sind, ist zu sagen, ihr müsst selber diesen Resonanzsinn wiedergewinnen für euch, in euren Praktiken den wieder vollziehen. Dann werden Gläubige vielleicht auch zurückkommen und dann wird Kirche auch wirklich zu einem Resonanzraum und nicht zu einem starren Gebilde, in dem Menschen letzten Endes nur Entfremdung erfahren, nämlich stumme Institutionen und stumme Autoritäten, die im schlimmsten Fall diese Autorität sogar noch missbrauchen.
Wann gehen Sie in die Kirche, wenn Sie Orgel spielen?
Ja, insbesondere dann. Also ich liebe Orgelspielen. Ich bin tatsächlich gar nicht christlich aufgewachsen. Meine Eltern waren sehr unternehmungslustig in religiöser Hinsicht und deshalb bin ich eigentlich eher in hinduistischen Kontexten sozialisiert. Deshalb rede ich eigentlich auch immer von allen möglichen Religionen. Aber die Orgel hat mich schon als Jugendlicher, tatsächlich als Teenager so geflasht, dass ich ihr nicht widerstehen konnte und dann unbedingt Orgel lernen wollte. Und jetzt orgel ich auch manchmal in Grafenhausen, in meiner kleinen Heimatgemeinde oder im Nachbarort und schließe mich dafür, weil da muss ich immer ein bisschen üben. Meine Orgelkünste sind beschränkt und dann schließe ich mich gerne samstags abends oder samstagnachts in die Kirche ein und dann spiele ich da so lange, dass ich manchmal wirklich die Zeit und den Raum vergesse. Und das sind für mich vielleicht die intensivsten Resonanzerfahrungen.
Wie schauen Sie denn in die Zukunft?
Also im Moment bin ich eigentlich ziemlich pessimistisch. Also es ist geradezu meine Diagnose, dass wir als Gesellschaft im Moment eigentlich die Zukunft verloren haben. Das sieht man übrigens im politischen Kontext, ging ja auch um Demokratie, vielleicht am deutlichsten, dass ich glaube, die Demokratiekrise kommt irgendwie daher, dass wir keine Zukunft haben, auf die wir zugehen wollen. Es ist ja ein paradoxer Befund, dass die meisten Menschen in Deutschland, übrigens auch in Ostdeutschland, in Thüringen, wo ich ja lebe und lehre, sagen, es geht ihnen eigentlich ganz gut. Aber ich habe das Gefühl, so kann es nicht weitergehen. Die Welt muss sich ändern. Und da wundern wir uns als Soziologen oder Politikwissenschaftlerinnen, was da nicht stimmt. Wie kann man denn sagen, mir geht's gut, aber alles muss sich ändern. Und deshalb glaube ich, wenn man wissen will, wie es den Menschen geht, darf man sie nicht fragen, was sie haben, sondern wohin sie gehen, wohin sie im Aufbruch sind. Und da würde ich sagen, wenn man das Parteienspektrum sich anguckt, sehen wir ja nicht nur Abgründe. Ja, die Grünen haben den Abgrund der Klimakatastrophen vor Augen. Die AfD, die bei uns die stärkste Partei geworden ist in Thüringen, hat einen Abgrund von, ich weiß nicht, Entvolkung, Immigrationsflut vor Augen. Die FDP hat den wirtschaftlichen Zusammenbruch vor Augen. Die SPD ruft uns dazu auf, kriegstüchtig zu werden. Wir haben eigentlich nur Abgründe, gegen die wir immer schneller anrennen müssen. Das erzeugt natürlich riesigen Pessimismus, für den ich auch keinen leichten Ausweg habe. Aber tatsächlich denke ich, manchmal, selbst da hätte Religion vielleicht ein Angebot zu machen, das uns aus dieser Erstarrung, die das mit sich bringt, aus der Depression geradezu, ein bisschen holen kann, weil sie eigentlich den Gedanken nahelegt, dass wir nicht alles alleine machen müssen, ja, dass es da eine entgegenkommende Wirklichkeit gibt. Und jetzt kann man sagen, naja, das setzt aber tiefen Glauben voraus. Mhm. Da würde ich sagen, nicht mal unbedingt, weil wenn wir in die Geschichte schauen, tatsächlich in die Zivilisationsgeschichte, das stellen wir fest, dass die großen Neuerungen, die ja oft auch Fortschritte waren, durch diese ganzen Zeitalter hindurch, die haben sich oft hinter dem Rücken der Akteure vollzogen. Und deshalb glaube ich, es gibt immer Hoffnung, auch wenn wir als Menschen sie nicht direkt sehen. Und ich glaube, dass wir vielleicht mehr Möglichkeiten haben, als es uns oft scheint in einer düsteren Welt, weil wir nämlich auch im Vollzug des Alltags bei Gesprächen zum Beispiel, gibt es immer doch die Möglichkeit, nochmal wirklich nachzudenken und sich auf eine Sache einzulassen. Oder in jeder Begegnung mit Menschen, in jeder an der Supermarktkasse oder anderswo. Und ich glaube, wenn wir uns stärker darauf konzentrieren, auf diese kleinen Momente, wo sich Öffnungen zeigen und da reingehen, fast da den Hebel ansetzen und die Risse größer machen, dann können wir vielleicht Gesellschaft verändern. Weil schauen Sie, ich meine, was wir Soziologen machen, und ich würde sagen, was ich auch sehr gut kann, kann ich stundenlang, ist die Gesellschaft zu kritisieren. Und das Gegenteil ist eigentlich total verpönt, zu sagen, lass uns doch mal auf die Momente gucken, die gut sind. Das eröffnet immer die Sorge, dass das zum Konservatismus führt, ja, zu sagen, ist doch eigentlich alles ganz gut, lass es doch so sein, wie es ist. Und das meine ich aber nicht. Ich meine, wenn ich Gesellschaft verändern will, dann darf ich vielleicht nicht beim Schlechten anfangen, sondern beim Guten, um das größer zu machen, um das auszudehnen und um das zu übertragen auf die Gebiete, wo es noch nicht läuft. Das will ich tatsächlich irgendwann mal schreiben. Vielleicht hat es den Titel für eine affirmative Revolution. Das heißt, der Revolutionsgedanke, dass sich da was ändern muss, soll ganz stark sein. Aber ich gewinne die Änderung nicht durch Kritik des Schlechten, sondern durch den Versuch, da was Gutes entgegenzustellen. Und der Resonanzgedanke sollte da ja einen Anfang machen, weil er eben das Gegenteil von Entfremdung ist, also dem Schlechten was Gutes entgegenstellen sollte.
Ein bisschen Hoffnung zum Abschluss, Hartmut Rosa. Vielen Dank. Das war das Gespräch mit dem Sozialphilosophen Hartmut Rosa. Sein Büchlein ist erschienen bei Kösel, Demokratie braucht Religion, mit einem Vorwort übrigens von Gregor Gysi. Und diese Sendung können Sie natürlich wie immer auch nachhören unter ndr.de/kultur oder in der ARD Audiothek.
NDR Kultur.